feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens. Im Namen Gottes, im Namen des Vaters, in seiner Liebe ist er uns nah. Im Namen des Sohnes, der Mensch geworden ist und sich mit uns verbunden hat. Im Namen Heiligen Geistes, Gottes Kraft, die uns befähigt, gemeinschaftlich und in Frieden miteinander zu leben.
Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst. Schön, dass ihr gekommen seid. Mein besonderer Gruß gilt Ihnen, Frau Weißenstein aus Weikersheim, Neubronn. Sie ist zum ersten Mal hier. Ich hoffe, dass ihr bei uns auch ein wenig gefällt, gell? Und an der Orgel der Herr Strauß. Schön, dass Sie den Dienst wieder übernommen haben, Herr Strauß. Die Frau Pfarrerin Weißenstein wird sich kurz vorstellen und dann singen wir das erste Lied, 646, 1 bis 5. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Ja, Barbara Weißenstein ist mein Name. Ich wohne in Schäftersheim, weil mein Mann in Schäftersheim, Elbersheim, Markelsheim und Nassau Pfarrer ist. Ich nur in Weikersheim, Neubronn. Das reicht auch an Gemeinden. Ich bin heute zum ersten Mal hier und ich freue mich sehr, dass ich die schöne Kirche in Lichtel jetzt auch kennenlerne. Mein Mann war wohl schon mal hier bei einer anderen Sommerpredigtreihe vor 2 Jahren oder so. Du bist, was du isst, das ist das Motto unserer Sommerpredigtreihe. In der Bibel geht es oft gar nicht so sehr ums Essen, sondern sehr viel um das Nicht-Essen-Können. Wir, die wirklich satt sind, lesen oft genug darüber hinweg. So geht es mir jedenfalls, wenn da steht, und es kam eine Hungersnot und sie dauerte 3 Jahre. Was das für die Menschen damals bedeutet hat, eine Hungersnot von 3 Jahren, tagelang nichts zu essen. Es gibt kein soziales Netz. Das Leben verkürzt sich auf die Weise. Wir lesen darüber hinweg. Aber gerade weil sie gewusst haben, was Hunger bedeutet, haben die Menschen damals auch gewusst, wie wichtig Nahrung ist. Und dass Nahrung nicht bloß zum Sattmachen da ist, sondern zur Stärkung von Leib und Seele. Und sie haben gewusst, diese Nahrung für Leib und Seele, die kann nur Gott geben. Und so wollen wir jetzt miteinander vom Lied 646 alle 5 Strophen singen, aus Gottes guten Händen. Vater, wollen wir mit Worten von Psalm 71 beten, im Gesangbuch die Nummer 732. Und wir stehen dazu auf. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Unser Gott, zu dir kommen wir, um uns zu stärken. Bei dir können wir abladen, was uns Mühe und Sorgen macht. Dir dürfen wir sagen, was uns beschwert und was uns freut. Oft sind wir in unserem Alltag und in unserem Tun so gefangen, dass wir dir keinen Raum geben. Schenke uns Momente, in denen wir innehalten und deinen Worten nachspüren. Lass uns deine Gegenwart erfahren. In der Stille sagen wir dir, was uns in dieser Stunde bewegt. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Als Schriftlesung hören wir einen Abschnitt aus der Bergpredigt. Ich lese aus dem 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Gottes Wort, dir und mir zum Segen. Amen. Von Gott will ich nicht lassen, vom Lied 365 singen wir die Strophen 1 bis 3. Kennen Sie das auch? Da setzt man sich voller Eifer und Engagement für etwas ein, arbeitet mit aller Kraft daran und dann wird es doch nichts. Dann ist die Enttäuschung groß, eine innere Leere macht sich breit. Alles war umsonst, so denkt man sich und möchte am liebsten alles hinschmeißen. Sich vielleicht noch verkriechen und nichts mehr damit zu tun haben. So geht es dem Propheten Elia. Er hatte sich mit dem König Israels angelegt. König Ahab und seine Frau Isebel verehren den Fruchtbarkeitsgott Baal. Und das einfache Volk folgt dem Beispiel seines Königs. So wird der König in Elias Augen zum Verführer, der sein Volk auf Abwege bringt. Immer wieder hatte Elia vorgesprochen, Strafen Gottes angekündigt, eine dreijährige Dürre, die dann auch selbstredend eine verheerende Hungersnot mit sich brachte. Später hatte sich Elia mit den Priestern des Baal gemessen und bei dem Beweis, wer dem wahren Gott diente, hatte er gewonnen. Anschließend hatte er mit erschreckender Rohheit, die uns heute abschreckt, seinen Sieg unterstrichen. Doch damit hat er den Bogen überspannt. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige im 19. Kapitel. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerschaba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Berg Horeb. Liebe Gemeinde, Elia, der Name ist Programm. Der Name bedeutet: Mein Herr ist der Gott Israels, also der Gott, der sich Mose am brennenden Dornbusch offenbart hat mit dem Namen: Ich bin, der ich bin. Oder anders übersetzt: Ich bin da. Und Elia ist ein Gotteskämpfer. Mit Eifer setzt er sich dafür ein, dass die Menschen dem wahren Gott Israels und keinen fremden Göttern dienen. Bei dem Beweis, welches Opfer Gott annehmen und entzünden werde, das für den Gott Baal oder das für den Gott Israels, hatte er eben erst gewonnen. Und Elia ist nun wie im Siegesrausch. Er wird gewalttätig und bringt alle 400 Priester des Gottes Baal um. Diesen Gott Baal gab und gibt es nicht. Und Menschen, die Baal dienen, tun nichts anderes, als Lügen zu verbreiten und andere vom wahren Leben abzuhalten. Das ist Elias Einstellung. Und nun ist aufgeräumt und gesäubert. Und das Volk kann einen neuen Weg mit dem wahren Gott beginnen. So denkt Elia vielleicht. Doch es kommt ganz anders. Den König Ahab beeindruckt dieser Gottesbeweis überhaupt nicht. Verärgert über diese Niederlage lassen König und Königin Elia ausrichten, dass sie Rache üben und Gleiches mit Gleichem vergelten werden. Elia muss Hals über Kopf fliehen. Niemand, damals wie heute, niemand flieht aus freien Stücken. Zur Flucht werden Menschen gezwungen. Durch andere Menschen, durch Waffengewalt oder durch unhaltbare Situationen. Wer fliehen muss, ist gezwungen, alle bisherigen Sicherheiten aufzugeben und muss versuchen, im Neuen, im Unbekannten neue Sicherheiten zu gewinnen. Ob Europa für die in den letzten Jahren Geflüchteten aus den südlichen Ländern eine sichere Zuflucht ist? Zweifellos ist hier kein Krieg. Doch wie freundlich nehmen wir die Menschen auf? Wie bereit sind wir, dass wir uns einlassen auf ihre Lebensgeschichte? Zudem haben sich die Bilder ihrer Flucht und von ihrem Zuhause, in dem sie keine Zukunft mehr fanden, in ihren Köpfen festgebrannt. Wie verstanden fühlen sie sich von uns? Einigen gelingt es, sich in der fremden Kultur also in unserer Kultur, zurechtzufinden, sich einzuleben. Anderen fällt es schwer oder es gelingt ihnen gar nicht. Einsamkeit ist ein weit verbreitetes Problem unter den Geflüchteten. Wie kann man Fuß fassen? Wie kann man Kontakte knüpfen? Immer ist man auf die Hilfe anderer angewiesen, auf Menschen, die sich kümmern. Elia flieht in die Wüste. Die große, weite, unwirtliche Wüste ist ein gutes Versteck. Lebensfreundlich ist sie jedoch nicht. Aber zunächst einmal ist Elia sicher vor der Verfolgung. Nicht zuletzt, weil er allein und ganz und gar auf sich gestellt ist. Wie viele Geflüchtete weiß auch er nicht, wie es weitergehen soll. Es hat sich alles ganz anders entwickelt, als er gedacht hatte. Für den Gott Israels, für seinen Gott hatte er gestritten. Doch selbst der hat ihn im Stich gelassen und ihn nicht vor der Verfolgung durch das Königshaus bewahrt. Trotzdem hält Elia an Gott fest. Gott hat ihn in diese schwierige, in diese lebensgefährliche Situation gebracht, in der er alles verloren hat. Alles bis auf Gott. Und was sollte er jetzt noch tun? Wenn ihm trotz der erdrückenden Gottesbeweise, die er geliefert hatte, nicht geglaubt wird? Wenn das Königshaus und mit ihm das Volk weiter an ihrem Irrglauben festhält? Bestimmt hat Elia auf seiner Flucht gehört, dass auf seinen Gewaltakt königliche Gegengewalt folgte und dass das Königshaus alle Propheten des Gottes Israels verfolgen und hinrichten ließ. Wo bleibt Gott? Warum greift er nicht ein, mag Elia sich denken und sich seiner ganzen Ohnmacht bewusst werden. Nur zu verständlich, dass Elia sich für nichts mehr einsetzen und keine Verantwortung mehr übernehmen will. Die Welt wird auch ohne ihn zurechtkommen. In der Wüste legt er sich hin, will sterben, nie wieder aufstehen müssen. Welchen Sinn hat das Leben noch, wenn er doch nichts mehr bewirken und verändern kann? Vielleicht ist das sein einziger Gedanke. Oder ist er vielleicht selbst erschrocken über seinen Zornausbruch und die überbordend hohe Gewalt, die in ihm steckt? Die Bibel schreibt nichts über Elias Gefühle und Gedanken. Vielleicht hadert Elia mit Gott, weil er sich bis aufs Letzte für Gott eingesetzt hat, sich von seiner härtesten und grausamsten Seite gezeigt hat, aber Gott anscheinend keinen Finger rührt. Höre ich von religiösen Eiferern, stockt mir der Atem. Bei uns heute hier in Deutschland ist zumeist von Islamisten die Rede. Doch es gibt auch christliche Eiferer und auch in allen anderen Religionen gibt es Extremisten. Sie sind kein modernes Erscheinungsbild, es hat sie zu allen Zeiten gegeben. Aber allen ist gemein, dass sie sich anmaßen, genau zu wissen, wie man Gott zu dienen hat, was Gott mag und was er verabscheut. Und alle sind in der Lage einzuteilen, wer zu Gott gehört und wer nicht. Ich frage mich, werden diese Eiferer Gott gerecht? Ist Elia Gott gerecht geworden, indem er die 400 Baalspriester ermordet hat? An der Geschichte Elias sieht man, Gott ist viel größer als Elia und als wir Menschen es fassen können. In der Wüste will Elia nur noch sterben. Gott soll seinem Wunsch nachkommen und seine Seele nehmen. Und Gott handelt, jedoch auf seine Weise. Gott, dem Elia gedient und für ihn so vehement gestritten hat, Gott tritt jetzt für Elia ein und hilft ihm. Engel, Boten Gottes, wecken Elia mit den Worten: Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Zweimal kommen sie und bringen Elia zu essen. Brot und Wasser, diese einfache Mahlzeit ist nicht nur zum Sattwerden gedacht. Brot und Wasser stärken. Nicht nur körperlich kommt Elia zu Kräften, auch sein Lebensmut kehrt zurück. Es ist, als ob diese Grundnahrungsmittel Wunder bewirken. Elia merkt, Gott kümmert sich. Er hat sich gezeigt. Er hat zu verstehen gegeben, ich brauche dich, Elia. Ich brauche dich auch weiterhin. Über alle Zeiten hinweg, bis heute, ist Brot ein Grundnahrungsmittel. Brot ist die Wegzehrung. Brot wird geteilt und miteinander gegessen. Das verbindet die Essenden. Und auf diese Tradition gründet sich das Wort Kumpan. Es stammt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus dem Wort cum, das heißt mit, und panis, Brot. Wer miteinander Brot isst, wird zum Kumpanen. Und Kumpane sind Verbündete. Die Evangelien berichten davon, dass Jesus oft das Brot gebrochen und mit seinen Jüngern und auch anderen Menschen geteilt hat. Immer hat er zuvor ein Dankgebet gesprochen. Und immer wurde aus der Gruppe eine besondere Gemeinschaft. Menschen, die zeigten, dass sie angewiesen waren auf Brot, dass sie bedürftig waren nach Stärkung und nach Gemeinschaft. Auch Jesu letztes Mal mit den Jüngern hat mit dem Dankgebet und dem Brotbrechen begonnen. Bis heute feiern wir das Abendmahl in seinem Gedächtnis. Es soll uns auf unserem Lebensweg und auf unserem Glaubensweg stärken. Soll uns zeigen, Gott kümmert sich, er lässt uns nicht allein. Das hat er uns in seinem Sohn gezeigt. Auch wenn wir wie Elia Fehler machen, hält er an uns fest und braucht uns weiterhin, damit wir die frohmachende Botschaft seiner Liebe in der Welt in Wort und Tat weitergeben. Nachdem Elia sich gestärkt hat, macht er sich auf den Weg und geht zum Gottesberg Horeb. Dort spricht er mit Gott, berichtet von dem Geschehenen. Und quasi als Antwort darauf gibt sich Gott Elia zu erkennen. Elia sieht zerstörerische Naturerscheinungen, die mit Leichtigkeit große Felsblöcke zertrümmern. Doch in allen drei Erscheinungen, im Sturmwind, im Erdbeben und im verzehrenden Feuer, ist Gott nicht zu finden. Nach dem Feuer kommt ein stilles, sanftes Säuseln. Es ist kaum zu ertragen und Elia verhüllt sein Gesicht. Elia erkennt, Gott wirkt nicht mit Stärke. Er ist ein Gott der leisen Töne, sodass sein Wirken oft genug unscheinbar erscheint und übertönt wird von unserem lauten Handeln. Oft genug sieht es in unserer Welt oder auch im persönlichen Leben so aus, als wäre Gott gar nicht da, als gäbe es ihn nicht. Aber Gott handelt. Er wirkt durch Menschen, Menschen wie Elia und Menschen wie uns. Gegenseitig können wir uns stärken auf dem langen Weg, können zu Kumpanen werden, die sich gegenseitig unterstützen, wenn wir für Gottes Botschaft eintreten. Jesus hat es uns vorgelebt. Das Abendmahl erinnert uns daran. Und bei der Feier des Abendmahls erweist sich Gott als unser Kumpane. Amen. Er ist das Brot, er ist das Wein. Wir singen vom Lied 228 alle drei Strophen. Guter Gott, du zeigst dich uns im Stillen und wirkst im Leisen. Vergib bitte, wo wir dich überhören und übersehen. Vergib uns, wenn wir nicht mit dir rechnen, weil wir lautes Handeln erwarten. Habe Dank für die Geduld, die du uns entgegenbringst. Du siehst uns, wie wir sind, und brauchst uns dennoch als deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für deine Botschaft einstehen und sie weitergeben. Wir bitten dich um Mut, dass wir uns von dem Lauten und von der Gewalt nicht einschüchtern lassen. Lass uns die Menschen sehen und unterstützen, die geflüchtet sind vor Gewalt und die darunter leiden. Wir bitten dich um Kraft, um einen langen Atem, dass wir nicht aufgeben. Lass uns die Menschen stärken, die die Hoffnung in deine Botschaft verloren haben. Wir bitten dich um Besonnenheit für unsere Worte und für unser Handeln und hilf uns, dass wir uns gegenseitig stärken auf dem Weg. Lass uns nicht vergessen, du gehst den Weg mit uns mit. Mit den Worten, die uns dein Sohn gelehrt hat, beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen die ersten drei Strophen von dem Lied 171. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Und legen Sie ein Lesezeichen rein oder lassen Sie das Buch aufgeschlagen. Als Segensstrophe singen wir dann die vierte Strophe.
Ich darf mich bei Ihnen, Frau Weißenstein, ganz herzlich bedanken. Schön, dass Sie uns Gottes Wort ausgleicht. Ich denke, es gibt jeden noch ein bisschen zum Denken. Und auch Ihnen, Herr Strauß, herzlichen Dank, dass Sie eingesprungen sind und den Orgeldienst übernommen haben. Jetzt habe ich noch ein paar Abkündigungen. Das Opfer vom letzten Gottesdienst hier in Lichtl ergab 85 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das heutige Opfer ist ebenfalls für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott segne Geber, Gaben und Empfänger. Heute Abend ist um 18 Uhr Gemeinschaftsstunde der APIS in Oberrimbach im Gemeindesaal. Am Dienstag wird herzlich zum Seniorentreff um 14 Uhr nach Finsterlohr ins Gasthaus Grüner Baum eingeladen. Am kommenden Sonntag wird dann herzlich zum Gottesdienst nach Schmerbach um 9.15 Uhr eingeladen. Pfarrer Frank kommt zu uns und predigt im Rahmen der Sommerpredigtreihe zum Thema »Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen«. Herr Pfarrer Stark ist jetzt in Urlaub und zwar noch bis 14. September. Die Vertretung hat das Pfarramt Kreglingen übernommen. Alle weiteren Termine und Hinweise sind im Mitteilungsblatt nachzulesen. Wir erheben uns und singen vor dem Segen den vierten Vers vom angeschlagenen Lied.
Empfangt Gottes Segen und geht als Gesegnete in diesen Sonntag und in die kommende Woche. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.